Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir zu diesem Palmsonntagsgottesdienst. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Thema Jesus, ein König, der unser Elend gesehen hat. Ja, vielen Dank auch für die Einleitung durch die Kindergeschichte, denn ich möchte bei meiner heutigen Predigt ja versuchen, Jesu Einzug in Jerusalem im Kontext des Passafestes zu sehen, denn ich bin überzeugt davon, dass der Zeitpunkt, an dem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, nicht irrelevant ist, sondern ganz bewusst von Gott so gewählt wurde. Ja, vielleicht stellt sich bei dir jetzt die Frage, wie kann man das Kreuz und Palmsonntag in Verbindung bringen? Und genau diese Frage möchte ich heute biblisch betrachten. Und dazu lese ich zunächst einmal aus Matthäus 27, die Verse 27 bis 34, wo es um ja, den Weg Jesu aufs Kreuz hin geht und daraufhin noch ein paar Verse von dem Palmsonntagstext. Aber zunächst Matthäus 27, ab Vers 27 bis 34. Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte und fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spien ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihm auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit dem Namen Simon. Den zwangen sie, dass er das Kreuz trug. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischt Wein zu trinken. Und als er ihn geschmeckt hatte, wollte er nicht trinken. Und jetzt noch die zwei Verse aus Matthäus 21, die Verse 8 bis 10. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Ja, wie kann man das Kreuz mit Palmsonntag in Verbindung bringen? In Matthäus 27 lesen wir schließlich, dass Jesus gefangen genommen wird und vor den Hohen Rat gestellt wird. Dort wird er verspottet. Daraufhin wird er am nächsten Morgen von dem Hohen Rat zu Pilatus geschickt. Wir lesen zunächst, dass Pilatus Jesus nicht verurteilen wollte, weil er ihn für unschuldig hielt. Aber er wollte Jesus auch nicht freihalten, weil er wusste, der Großteil der jüdischen Führer hielten Jesus für schuldig. Er wollte es also allen recht machen und entschied sich dazu, die Menschen vor eine Wahl zu stellen. Wen Pilatus freilassen soll? Barabbas oder Jesus, aus Matthäus 27, Vers 17. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Ja, Pilatus dachte sich wahrscheinlich in diesem Moment: Welcher Mensch auf der ganzen Welt würde schon bei dieser Gegenüberstellung nicht Jesus wählen, dass man ihn freilasse? Barabbas, er war ein Verbrecher und ein Mörder. Aber Pilatus hat sich geirrt, wie wir im Text entnehmen können. Die Menschen wollen lieber Barabbas freilassen als Jesus. Ja, Pilatus dachte, dass die Volksmenge sich nicht so entscheiden würde und Jesus freilassen. Damit wäre er fein raus und hätte auch den Juden sein Teil getan. Aber sie trafen die Auswahl und schrien, dass sie Barabbas freilassen wollen, um Jesus zu kreuzigen. Ja, die Menschenmenge hat Jesus in diesem Moment so sehr verspottet, dass sie ihm förmlich ins Gesicht sagen: Jesus, du bist für uns schlimmer als dieser Mörder. Ja, daraufhin lesen wir in dem Text, den ich auch bereits vorgelesen habe, ja, dass Jesus auf den Befehl von Pilatus ausgepeitscht wird und ins Prätorium geführt wird. Ja, dort versammelt sich eine ganze Schar, was im Urtext meint, eine militärische Einheit von ca. 600 Mann und einem Obersten, und alle verspotten dort Jesus. Sie legen ihm einen scharlachroten Mantel an, sie flochten ihm eine Krone aus Dornen und sie gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand, das als Zepter dienen sollte. Dann fielen sie vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Ja, dann spuckten sie ihn an, schlugen ihn mit dem Rohr auf den Kopf, führten ihn in seiner eigenen Kleidung schließlich ab, um ihn zu kreuzigen. Ja, um zu verstehen, wie grauenhaft es wirklich ist, müssen wir wissen, sehr viele Menschen, die diese Strafe erhalten, sind bereits bei der Auspeitschung gestorben, die vor der Verleugnung und Verspottung Jesu von den 600 Soldaten stattfand. Das heißt, Jesus hat die Schläge ausgehalten und wurde dann noch bis aufs Tiefste verspottet. Weiter lesen wir: Auf dem Weg nach Golgatha musste Jesus seinen Querbalken seines Kreuzes selber tragen. Und auf dem Weg brach er zusammen und hat es nicht geschafft, über den ganzen Weg diesen Querbalken zu tragen. Sodass die Soldaten sehr wahrscheinlich einen Mann aus dem Umfeld einfach rausgetippt haben, der Jesus dabei helfen sollte, das Kreuz zu tragen. Und dieser Mann war Simon von Kyrene. Ja, währenddessen Jesus nach Golgatha lief, konnte so ziemlich jeder machen mit Jesus, was er wollte. Man konnte ihn bespucken, ihn beschlagen und wurde für nichts zur Rechenschaft gezogen. Jesus hatte den Status eines Vogelfreien. Ja, er wurde geschlagen, bespuckt und auf jede erdenkliche Weise verspottet. Und daraufhin starb Jesus den brutalsten Tod, den Tod am Kreuz. Ja, vielleicht ziemlich viel für einen Palmsonntagsgottesdienst. Wir sehen so viel Spott und Hohn, und vielleicht ist auch dir schon mal der Gedanke gekommen: Also ich hätte da nicht mitgemacht. Ich hätte Jesus niemals verspottet. Nein, ich würde da einfach nicht mitmachen. Ich wäre bestimmt derjenige, der Jesus freilassen wollen würde, um Barabbas seine gerechte Strafe zu geben. Kennst du diese Gedanken? Ja, wenn wir in der Bibel nachlesen, dann müssen wir feststellen, dass diese Gedanken einfach nicht zutreffend sind. Denn die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass wir diejenigen sind, die dabei standen und auch gespottet haben. Im Hebräerbrief wird dieser Gedanke ausgeführt, in Hebräer 6, Vers 6. Ja, dass jedes Mal, wenn wir Jesus ablehnen, dann ist es so, als würden wir Jesus noch einmal kreuzigen und ihn verspotten. Ja, das bedeutet für dich und für mich: Jedes Mal, wenn ich sündige, jedes Mal, wenn ich lüge, wenn ich fluche, wenn ich stehle oder irgendetwas tue, was Gott nicht gefällt, ja, dann ist es so, als würde ich Jesus ins Gesicht schlagen, ihn anspucken und ihn damit verspotten. Jesus wurde verspottet wegen mir. Die Bibel sagt, keiner kann sich rausreden. Da wir alle bei den Spöttern stehen würden, wenn wir bei der Kreuzigung dabei gewesen wären. Und vielleicht stellt sich dir jetzt die Frage beim Betrachten dieses Textes: Wo ist die Menschenmenge, die gerade ein paar Tage vorher Jesus doch so gelobt hat, als er in Jerusalem eingezogen ist? Wo sind diejenigen, die an Palmsonntag die Kleider und die Palmzweige auf dem Weg vor Jesus ausgebreitet haben, damit er auf der Eselin darüber reiten könnte? Wo sind diejenigen, die ihm zugejubelt haben: Hosianna? Wo sind diejenigen, die Jesus als ihren König verehrt haben? Ja, wo sind diejenigen, die Matthäus als eine sehr große Volksmenge beschrieben hat? Kann man Palmsonntag mit der Kreuzigung Jesu zusammenbringen? Die Menschen damals scheinbar nicht. Die Menschen, die bei dem Einzug Jesu in Jerusalem Jesus bejubelt haben, hatten das Kreuz überhaupt nicht im Blick. Und sie stehen auch nicht mehr hinter Jesus, als er gekreuzigt wurde. Nein, sie stehen auch auf der Seite der Spötter. Ja, sie konnten sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ihr König ca. 120 Stunden nach dem Einzug in Jerusalem am Kreuz hängt. Ja, und bevor ich ja darauf eingehen möchte, ja, warum der Palmsonntag sehr wohl mit dem mit der Kreuzigung Jesu in Zusammenhang zu bringen ist, möchte ich noch kurz die Frage betrachten: Wer ist eigentlich die große Volksmenge, die Jesus an Palmsonntag bejubelt? Ja, und ihn verehrt. Jasch hat schon ein bisschen darauf eingegangen, indem er ja die Palmsonntagsstelle aus den einzelnen Evangelien gelesen hat. Und da sehen wir aus Johannes 12, Vers 17, dass die Menschenmenge Jesus aus dem Grund bejubelt, da er kurz davor Lazarus erweckt hat. Ja, die Menschenmenge ist deshalb so groß, weil sie noch mehr Wunder sehen wollen. Und wahrscheinlich hatten sie das Bild vor Augen, dass der Messias jetzt in Jerusalem einzieht und dem Volk Israel ein Friedensreich errichtet und die Feinde vertilgt, so wie in Sacharja 14, Vers 4 fortfolgende geschrieben steht. Und dann, 120 Stunden später, kommt es ganz anders. Und die Frage steht im Raum: Ist der Plan Jesu gescheitert? Wo ist die Menschenmenge 5 Tage später? Wo ist die Menschenmenge, ja, als Pilatus das Volk vor die Wahl stellt, Jesus oder Barabbas freizulassen? Wo ist die Menschenmenge, als Jesus öffentlich verspottet wird? Ja, wir lesen, da ist niemand mehr zu sehen und niemand mehr zu hören, der zu Jesus steht und ihm zujubelt. Wie geht es dir, wie geht es mir, wenn wir diese traurige Tatsache lesen? Jetzt, wo scheinbar nichts nach Plan läuft, verlassen alle Menschen Jesus. Ich habe mir die Frage gestellt: Ist es nicht einfach, Jesus zuzujubeln, wenn alles im Leben super läuft? Es ist so einfach, denke ich, Jesus zuzujubeln, wenn alles in unserem, wenn es in unserem Leben keine Probleme gibt, weil alles glatt läuft. Aber was ist dann, ja, wenn unser Wunschzustand nicht der Realität entspricht? Kann ich Jesus auch loben, wenn er mich, wenn er dich auf schweren Wegen führt? Dann, wenn Nachfolge mir vielleicht Nachteile bringt? Dann, wenn ich enttäuscht wurde? Ich denke, das Problem von Palmsonntag ist, dass die Menschen sich tatsächlich in Jesus getäuscht haben. Denn sie haben gedacht, jetzt kommt das Friedensreich und jetzt vernichtet er die Feinde. Und sie waren enttäuscht, dass diese Vorstellung nicht zugetroffen ist. Ja, sie konnten die Kreuzigung Jesu nicht in Einklang bringen, ja, mit ihren Messias-Vorstellungen, und weil sie nicht verstanden haben, dass sie auch das Sühneopfer Jesu nötig haben, um vor Gott bestehen zu können, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ja, Jesus, ein König, der unser Elend gesehen hat. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, dass Jesus von Anfang an das Kreuz im Blick hatte. Er wusste ganz genau, dass er allein aus diesem Grund auf die Welt gekommen ist, um uns Menschen durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung von der Sünde, ja, von der Schuld der Sünde loszukaufen, indem er am Kreuz für meine und deine Sünden bezahlt hat. Schon bevor Jesus geboren ist, lesen wir in Matthäus 1, Vers 21, wie ein Engel des Herrn Josef und Maria Folgendes mitteilt. Matthäus 1, Vers 21. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und in Johannes 3, Vers 16 und 17 steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ja, zu Beginn dieser Predigt habe ich gesagt, dass ich ja den Einzug in Jerusalem im Kontext des Passafestes betrachten möchte, da wir in der Bibel deutliche Parallelen zu dem Sühneopfer Jesu am Kreuz ja sehen, er als das vollkommene Passalamm, wie auch in der Kindergeschichte schon schön beschrieben wurde. Ja, die Anordnungen Gottes an sein Volk, wie sie das Fest zu feiern haben, zeigen uns außerdem, warum Jesus genau an diesem Tag in Jerusalem eingezogen ist. Gott hat das Passafest eingesetzt, als das Volk Israel ja in ägyptischer Gefangenschaft war, um sein Volk Israel ja aus dieser Gefangenschaft zu befreien, weil der Pharao nach den ersten 9 Plagen sein Volk immer noch nicht ziehen lassen wollte. Und in 2. Mose 12, die ersten 13 Verse, lesen wir die Anordnung Gottes Israel an sein Volk Israel, wie sie das Passa feiern sollen. Ich lese aus 2. Mose 12, die ersten 14 Verse. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. dieses Monats, dann nehmt euch jeder ein Lamm für sein Vaterhaus, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den 2 Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwas in Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was ihr aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euer Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn auch als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für alle eure Generationen, sollt ihr ihn feiern. Ja, Gott gibt dem Volk Israel durch Mose die Anordnung, dass sich alle Familien am 10. des Anfangsmonats Nisan je ein fehlerloses männliches und einjähriges Lamm nehmen sollen, das sie dann 5 Tage später opfern. Das Blut dieses Lammes sollte daraufhin an die Türpfosten gestrichen werden, damit die 10. Plage keine Israeliten treffe. Ja, Gott wird daraufhin das Blut an den Türpfosten sehen und an diesen Häusern vorübergehen. Dazu passt die Bedeutung des Begriffes Passa, was vorübergehen im Urtext heißt. Und ich persönlich finde es total faszinierend, dass wir in der Bibel in Johannes 12 lesen können, dass Jesus genau an diesem Tag in Jerusalem eingezogen ist, an dem die einzelnen Familien das Passalamm auswählen sollten. Jesus zog nach Johannes 12 genau am 10. Nissan, am 10. des Anfangsmonats, als König in Jerusalem ein, um zu zeigen, dass er das vollkommene Passalamm ist. Und dazu möchte ich aus Johannes 12 die Stellen lesen. Johannes 12, Vers 1, da geht es darum, wo Jesus Lazarus erweckt. Ich lese Johannes 12, Vers 1. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Und das heißt, 6 Tage vor dem Passafest ist der 9. Nissan. Und wir lesen dann in Johannes 12, Vers 12 und 13, am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und schrien, Hosianna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Ja, der folgende Tag des 9. Nissan ist folglich der 10. Nissan. Und ich finde es ja unglaublich schön zu sehen, wie selbst die Einsetzung des Passafestes, als das Volk Israel noch 1500 Jahre zuvor in der Gefangenschaft in Ägypten war, ja schon alles auf Jesus, auf den Messias hindeutet. Ja, Gott macht uns Menschen bereits seit dem ersten Sündenfall klar, dass wir aus uns heraus niemals vor ihm bestehen können, weil Gott heilig ist. Die Bibel zeigt ganz deutlich, dass kein einziger Mensch vor Gott bestehen kann, da wir alle mit Sünde beladen sind und aus uns heraus nicht heilig werden können. In Römer 3, Vers 12 steht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Aber Gott lässt uns nicht da stehen. Jesus, ein König, der unser Elend gesehen hat. Gott ist ein Gott, der uns in unserem Leid gesehen hat und seinen einzigen Sohn gab, damit er als Mensch auf diese Welt kommt und für deine und meine Sünden am Kreuz auf Golgatha stirbt. Und genau wie Gott in der Nacht der 10. Plage an allen Häusern vorbeigezogen ist, an denen das Blut des Lammes sichtbar war, so werden wir mit dem Blut Jesu Christi von unseren Sünden erlöst, wenn wir dieses Geschenk annehmen und daran glauben. Ja, Jesus hat als das vollkommene Passalamm für meine und für deine Schuld bezahlt. Und jetzt bietet er dir an, dass du sein Blut auch für dich in Anspruch nimmst. In 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ja, Jesus selbst ist für mich und für dich als fehlerloses Lamm am Kreuz auf Golgatha gestorben, damit er für meine und für deine Sünden den vollen Preis bezahlt, damit wir ihn nicht tragen müssen. Und in meiner Vorbereitung auf diese Predigt kam mir ein Lied, bin ich auf ein Lied gestoßen, was schon sehr alt ist. Das ist aus dem Jahre 1638, was einfach ja, diese Tatsache ziemlich gut schildert. Ich habe es zwar noch nie gesungen, dieses Lied auch nie gehört, aber beim Lesen ging es mir doch sehr nah und ich möchte ein paar Zeilen daraus vorlesen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wundenrot. Gelobt seist du, Jesus Christus, dass du als Mensch geboren bist und hast für mich und alle Welt bezahlt das ewige Lösegeld. Ja, mir gehen diese Zeilen sehr nah. Jesus, ein König, der unser Elend gesehen hat. In 2. Mose 3, Vers 7 spricht Gott: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Das sagt Gott über sein Volk, der das schon 400 Jahre in Gefangenschaft lebt. Gott sieht das Leiden seines Volkes und er sieht auch deins und meins. Ja, und Jesus ist ein König, der sich selbst hingegeben hat, damit wir durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung ewiges Leben haben können. Dazu lese ich aus Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das spricht Johannes der Täufer. Und ich finde, dieser Vers zeigt einfach so schön: Gott sieht nicht nur unser Leid, sondern er handelt auch und zieht uns aus unserem Leid. Ja, und abschließend noch eine Stelle aus Römer 5, die Verse 8 und 9. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Ja, Gott erweist seine Liebe uns gegenüber darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, mir fällt es schwer, ja, das, was Jesus auf sich genommen hat, in Worte zu fassen und meine Dankbarkeit damit zum Ausdruck zu bringen. Weil ich es nicht begreifen kann, ja, wie viel es Jesus gekostet hat, um für mich armen Wurm von meiner Schuld freizukaufen. Ja, ich denke, es ist nicht ansatzweise möglich nachzuvollziehen, wie Jesus, der Schöpfer, sich gefühlt haben muss, als er von den Menschen, seinen Geschöpfen, ja bis zum Tod am Kreuz verspottet wurde. Und all das hat er in Liebe für dich und mich ertragen, damit wir durch seinen Tod und seine Auferstehung ewiges Leben haben können. Ja, ich möchte noch am Ende kurz zusammenfassen, ja, was ich mitgenommen habe aus diesen Texten, die ich vorgelesen habe und worüber ich gesprochen habe. Wir haben anfangs gesehen, dass die Volksmenge bei Jesu Einzug in Jerusalem das Kreuz nicht mit Palmsonntag in Verbindung bringen konnte, da sie sich den Messias ganz anders vorgestellt haben. Ja, noch an Palmsonntag war eine sehr große Volksmenge, die Jesus bejubelten, doch 5 Tage später ist keiner mehr von ihnen zu sehen oder zu hören. Nein, alle verspotten Jesus und foltern ihn bis in den Tod. Aber wir haben dann auch gesehen, dass Jesus von Anfang an das Kreuz im Blick hat und er ganz bewusst am 10. Nissan als ein König in Jerusalem eingezogen ist. Ja, er hat sich selbst als das fehlerlose Passahlamm hingegeben, damit wir alle, die ihn einst verspottet haben, durch sein Blut Rettung finden können. Jesus, ein König, der unser Elend gesehen hat und sich selbst hingegeben hat, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und abschließend der letzte Vers aus Sacharja 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Amen. Wir können aufstehen für ein gemeinsames Gebet. Ich mache den Abschluss.